bin's Lucy vom Landesjagdverband NRW und ich heiße euch herzlich willkommen zum Dezember Hunt on Demand Podcast.
Yay! Weltklasse. Herrlich.
Ja, Lucy, schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Ja,
danke, dass ich da sein darf.
Ja, du darfst dich gleich auch mal vorstellen den Leuten, die dich nicht kennen. Erstmal fangen wir an, Tim, du und ich, wir haben heute zwei Gäste da.
Ja, so ist es. Es ist nämlich nicht nur die Lucy vom Landesjagdverband NRW da, sondern es ist auch da der Pressesprecher vom Deutschen Jagdverband. Hallo Thorsten, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Du bist auch sozusagen der erste Offizielle, ne, vom Deutschen Jagdverband, den wir im Podcast drin haben, oder Ruben?
Ja, ich glaube schon, doch, oder?
Ja, umso besser. Umso besser. Ich gebe mir sehr viel Mühe.
Und dann haben wir gleich zwei, vom LJV und vom DJV. Das kann ja lustig werden heute.
Lucy, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Für diejenigen, die ich nicht kenne, hol mal die Leute ab.
Also, ich bin Lucy. Ich arbeite jetzt seit ungefähr einem Jahr beim Landesjagdverband im NRW im Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, mache da hauptsächlich so die Kommunikation in den digitalen Medien beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeit, aber natürlich auch vieles noch intern wie Homepage, unser Mitgliedermagazin, ein bisschen Eventmanagement, ja, all sowas.
Und ich glaube, man darf das auch so ehrlich sagen, das sieht man auch, dass da was sich tut beim LJV NRW. Also man nimmt das wahr.
Sehr gut, das freut mich.
Ja, Tim, was ist unser Thema heute? Wir wollen sprechen, anknüpfend an unseren letzten Podcast, da hatten wir den Tobias Pankow und der hatte in einem RTL-Format teilgenommen und hatte mit, ja, ich will jetzt nicht sagen Anfeindung, doch man kann es Anfeindung nennen, zu kämpfen, auch nachträglich über die sozialen Medien. Und jetzt haben wir dann beschlossen, wir wollen einfach mal mit dem Thorsten sprechen vom DJV. Und dann haben wir auch die Lucy, die uns hoffentlich was dazu erzählen kann, wie denn richtige Öffentlichkeitsarbeit in, ja, Augen des Verbandes funktioniert.
Ja, Ruven, es geht ja darum, was passiert, wenn es passiert ist. Also irgendwo hat was stattgefunden, es hat eine Anfeindung gegeben, es hat vielleicht irgendeinen Auslöser gegeben, der dann dazu führt, dass Jäger in der Öffentlichkeit angegriffen werden. Und da ist man natürlich, wenn man gar nichts damit zu tun hat, ich sage jetzt mal im Gegensatz zu uns, die ja sowieso in der Öffentlichkeit stehen, mit dem, dass sie Influencer sind, Filmemacher sind, gibt es ja auch Leute, die da selber erstmal nicht stehen oder keine Erfahrung haben und selber gar nicht die Reichweiten haben, um sich zu wehren. Und so war es ja auch bei dem Tobias Pankow, der war ja in diesem Sommerhaus der Stars und war ja nur der Mann einer prominenten Person da, nämlich von der Sarah Kern. Und der wurde dann von der anderen, ich sag jetzt mal so Z-Promitante, irgendwie da beleidigt und über soziale Netzwerke und so weiter und so fort, mit großen Reichweiten. Und dann ging es dann auf ihn nieder. Wollen wir gar nicht detailliert nochmal thematisieren, aber was kann man denn da erwarten als Mitglied im DJV oder als Mitglied im LJV? Wie können einen die Verbände da unterstützen beziehungsweise auch schützen, Thorsten?
Also was wir machen, wir bieten regelmäßig Seminare an. Ich sag mal, der Auftritt ist erstmal ganz wichtig. Wie präsentiere ich mich selbst? Und dann ist natürlich auch wichtig, wie reagiere ich auf Kritik? Freie Meinungsäußerung ist in Deutschland ein hohes Gut, wird auch sehr liberal ausgelegt. Das heißt, so ein Satz wie Jäger sind Mörder, das ist freie Meinungsäußerung. Damit muss ich mich leider auch abfinden. Also ganz wichtig ist, dass ich mir selber Regeln gebe für meinen Kanal, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, zum Beispiel so eine Netiquette auch selbst verordne, die nachlesbar ist. Und dann kann ich auch anhand der Regeln, der Spielregeln, die ja international anerkannt sind, auch ja Leute rausschmeißen, die rote Karte zeigen. Also ein Foulspiel muss man nicht unbedingt dulden auf seinem Kanal. Das ist eben ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und wenn es dann wirklich persönlich wird, also wenn es dann zu Morddrohungen kommt, zu Androhungen von Gewalt, wenn es sexistisch wird, dann ist es ganz wichtig, Beweise zu sichern. Das heißt, Screenshots machen, versuchen auch möglichst viel von der Person, die sich da so rüpelhaft verhält, rauszukriegen. Das ist dann nachher eben wichtig für die Anzeige. Eine Anzeige schalten ist oder Anzeige stellen bei der Online-Wache ist immer kostenlos und ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dafür brauche ich eben diese Beweise. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch, sich nicht auf dieses Niveau herablassen, also nicht zurückpöpeln. Das wäre ja das Schlechteste, was man eigentlich machen kann. Wir als Verband, wir stehen da natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Wir hatten dem Tobias Pankow auch Tipps gegeben, was er machen könnte. Er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist ja jedem sein eigenes Recht, was er dann macht mit den Tipps. Aber letztendlich, wir können jetzt nicht dann, sag ich mal, juristische Feldzüge durchfechten. Das kann sehr lange dauern, das kann auch sehr teuer werden. Wenn es ein Präzedenzfall ist, so wie vor ein paar Jahren bei dem Weidfräulein, da sind wir dann auch vor Ort und da fechten wir das auch durch. Wir haben das damals hingekriegt, dass es 50 bis 60 zivilrechtlich und strafrechtlich Verurteilungen gab. Und das war schon ein großer Erfolg. Aber es ist wirklich sehr langwierig. Das hat über 2 Jahre gedauert, bis das Ganze dann durch war. Man braucht einen langen Atem.
Das ist ja schon einiges. Aber Thorsten, ab welchem Moment kann man denn damit rechnen, dass man, ihr habt ja auch Fachjuristen zur Hand, ab welchem Moment würdet ihr die dann auch einschalten, um jemandem zu helfen? Oder wird das dann eher so laufen, dass ihr sagt, pass auf, wir haben ja die und die Juristen, die sich damit auskennen, an der Hand. Wir vermitteln jetzt hier den Kontakt.
Das ist das Erste. Ne? Wir vermitteln den Kontakt zu Juristen, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die auch im Medienrecht fit sind. Wir geben auch dann Tipps, wie verhalte ich mich jetzt akut in der Situation? Das heißt, Beweise sichern, sachlich argumentieren, Leute sperren beispielsweise, aber bloß keine Kommentare löschen in dem Fall, sondern erstmal Beweise sichern. Also wir geben Hinweise, wie verhalte ich mich im konkreten Fall und wie kann ich eventuell dann mit juristischer Hilfe dagegen vorgehen? Also wir kriegen pro Monat mindestens 2 Dutzend Anfragen in die Richtung. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass es in keinerlei Weise justiziabel ist, dass es sehr oft wirklich freie Meinungsäußerung ist. Selbst wenn jemand sagt, du Blödmann, also jemanden persönlich anspricht, kann das auch noch unter freie Meinungsäußerung fallen. Wenn natürlich dann tatsächlich Morddrohungen dabei sind oder wie im Fall des Weidfräuleins seinerzeit, dann auch tatsächlich Leute vor der Haustüre im realen Leben auftauchen, dann ist das ein ganz konkreter Fall und da werden wir dann natürlich auch aktiv.
Ja, das zeigt ja auch, dass das Thema schwer zu greifen ist oder auch vielleicht sich, dass man sich darauf schwer vorbereiten kann. Also ich glaube, wenn du in der Situation erstmal drin bist, dass da so ein richtiger Shitstorm über dich hineinbricht und du, ich würde mal sagen, ja, minütlich Nachrichten kriegst und Anfeindungen. Ich glaube, man kann sich das vorher gar nicht vorstellen, was das in einem auslöst. Und gerade diese erste Reaktion, wie gehe ich damit um? Vielleicht ist das auch so ein Punkt, den man sich bewusst machen muss oder wo auch vielleicht ein Stück weit ein Ratgeber die Leute an die Hand brauchen, wie ich damit umgehe. Weil klar, ich kann natürlich auf Kommentare sachlich antworten, aber was mache ich denn halt wirklich, wenn da hunderte Nachrichten auf mich einprasseln? Wie gehe ich damit um? Ziehe ich mich jetzt zurück oder lösche ich lieber meine Telefonnummer irgendwo aus dem Impressum raus? Nicht, dass da noch Leute anrufen und so oder vor der Tür stehen, wie bei der Weidfräulein damals.
Also das, die erste Reaktion ist wirklich ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen. Es ist leider so, dass Hemmungen sehr schnell fallen in den sozialen Medien und da erstmal ja jedenfalls sich selber unter Kontrolle haben, nicht mit derselben Wortwahl antworten und dann eben Screenshots machen, Beweise sichern und dann eventuell dagegen vorgehen. Wir haben seinerzeit, jetzt vor 2 Jahren haben wir eine Broschüre gemacht, Jagd in den sozialen Medien. Die war eigentlich gedacht für Entscheider in den Verbänden, also Vorsitzende von Kreisjägerschaften, von Hegeringen, die, sage ich mal, jetzt nicht so firm sind in den sozialen Medien, aber auch Entscheidungen treffen müssen. Also ob jetzt eine Kreisjägerschaft bei Facebook aktiv wird oder nicht oder WhatsApp nutzt, dafür war diese Broschüre eigentlich gedacht. Und wir hatten dann die erste Auflage von 10.000 Stück innerhalb von 10 Tagen komplett weg. Das heißt, also der Bedarf scheint da wirklich sehr groß zu sein, diese grundlegenden Informationen auch zu bekommen innerhalb der Jägerschaft.
Lucy, du stehst ja jetzt wirklich im Mittelpunkt, so ein bisschen, zumindest beim LJV NRW, was die Außenkommunikation insbesondere in den sozialen Netzwerken angeht. Hast du so Erfahrungen schon mal gemacht, dass da irgendjemand über dich so versucht hat herzuziehen oder hergezogen ist, wo du gesagt hast, hey, jetzt wehre ich mich, oder kommst du so gut an, wie wir das alle empfinden und alle finden es toll?
Also ob das alle toll finden, weiß ich jetzt nicht. Man kommentiert ja nicht immer alles, was man denkt. Aber ich muss schon sagen, ich mache jetzt natürlich auch etwas anderen Content. Es ist ja eher Aufklärungsarbeit, weniger wirklich die Jagdpraxis. Und ich denke, dass es auch daran liegt. Ich habe jetzt wirklich seit April machen wir die Videos, also 9 Monate circa. Ich habe es in über 30.000 Kommentaren insgesamt, also zusammengerechnet mit TikTok und Co., exakt 7 Hate-Kommentare mal bekommen. Und das waren einfach klassische Kommentare, wo einfach noch weitere Aufklärung gefehlt hat. Und daher muss ich sagen, habe ich damit ja bisher tatsächlich keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht.
Also das kann ich aus DJV-Sicht auch nur so bestätigen. Unser Schwerpunkt ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit in die jagdferne Gesellschaft. Es gibt ja jetzt nicht die Öffentlichkeit, sondern es gibt ganz viele Teilöffentlichkeiten. Die eine Teilöffentlichkeit sind Jäger. Die gucken sich dann auch viel Hand on Demand an, denke ich mal. Unsere Zielgruppe, wenn wir jetzt auf Instagram unterwegs sind oder auf Facebook, sind jagdferne Menschen, Lieschen Müller. Und da muss ich sagen, da haben wir keine Probleme mit Hate Speech. Es sind immer mal wieder so Standardfloskeln dabei, aber dass es jetzt wirklich ganz unter die Gürtellinie geht, nein. Wir haben aber auch unsere Netiquette, nach der wir uns richten und verwarnen und löschen dann eben auch Kommentare, sperren auch Personen, die komplett gegen die Netiquette verstoßen. Das ist auch sinnvoll, das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern das hat was mit Anstand zu tun. Und damit fahren wir wirklich ganz gut. Und wir erreichen inzwischen teilweise mit Posts, die wir machen, gerade auf Instagram, bis zu 90% Non-Follower. Also Leute, die uns nicht folgen auf dem Kanal. Und anhand der Profile kann man auch sehen, dass das wirklich auch Nichtjäger sind. Und das funktioniert. Wir überlassen das auch oft dann der Community. Also provokante Kommentare lassen wir stehen und lassen dann die Community diskutieren, also greifen nur als Moderator ein. Und das hat sich auch als sehr gut erwiesen. Da werden Jagdgegner dann oft auch entlarvt vom Schwarmwissen der vielen Leute, die da unterwegs sind mit ihren Kommentaren.
Würdest du denn sagen, das liegt daran, dass ihr auch keine Erlegerbilder zeigt und, sage ich mal, eher sachlich aufklärt? Zumindest wenn ich mir bei eurem Content gucke, sehe ich eigentlich eher, wenn überhaupt, Anfeindungen schon fast aus Jägerkreisen, die halt sich irgendwie unzufrieden mit gewissen Inhalten zeigen aus der Verbandsarbeit einfach. Aber das hat man immer, glaube ich.
Also das Stichwort Erlegerbilder, du hast es gebracht. Ja, das ist ein Thema. Also Erlegerbilder schaffen Emotionen. Beim Jäger positive Emotionen, weil der Jäger genau weiß, was in der Situation passiert ist, als er das Foto oder nachdem er das Foto gemacht hat, gilt natürlich auch für die Jägerin. Das ist natürlich für Leute, die von außen kommen, was ganz anderes. Die sehen da ein totes Tier. Und wenn es halt ein schlechtes Erlegerbild ist, dann sehen sie ein totes Tier in der Blutlache, vielleicht noch einen grinsenden Jäger oder eine grinsende Jägerin dahinter mit einer Waffe. Das hat eine ganz andere Außenwirkung auf die Teilöffentlichkeit Lieschen Müller. Und das müssen wir halt immer wieder auch beachten, gerade als Verband, weil in den sozialen Medien gibt es keine Privatsphäre, auch wenn da steht geheime Gruppe. Sobald ich bei Herrn Zuckerberg unterschreibe und einwillige und bei WhatsApp, Facebook oder Instagram unterwegs bin, dann steht auch in den Nutzungsbedingungen, dass die Fotos frei verfügbar sind. Und die sind schnell in eine andere Gruppe gepostet, bei Jagdgegnern beispielsweise, und werden dort diskutiert. Also das soziale Medien sind nicht das Fotoalbum, das irgendwo in der Schublade verschwindet. Und deswegen müssen wir uns als Verband natürlich dreimal überlegen, was für Fotos und Inhalte wir publizieren.
Da sind wir natürlich ein bisschen anders unterwegs, kann man sagen. Und Lucy, du hast ja schon fast zwei Funktionen. Einmal bist du beim LJV NRW, aber du postest ja deine Inhalte, zumindest auf Instagram, ja auch immer auf deinem eigenen Kanal.
Genau.
Würdest du da auch selber Erlegerbilder posten oder wie bist du da aus Sicht des Influencers eingestellt, sag ich mal?
Ich mache ja schon auch meinen eigenen Jagd-Content, zumindest ein bisschen. Und ich habe exakt zweimal, in Anführungszeichen, sage ich mal, etwas gepostet, was einem Erlegerfoto zumindest ähnlich sein könnte. Aber das waren halt eben Beiträge oder das waren dann jeweils zwei Stories, wo man genau erkennen konnte, warum das jetzt getan wurde. Also das war einmal ein Hirsch mit starken Brunftverletzungen. Das habe ich dabei eben erklärt und gezeigt. Und das andere war tatsächlich gestern, als eine schwerkranke Sau auf der Drückjagd beim Durchgehen bei uns gestellt werden musste. Und ich glaube, weil es gehört ja auf jeden Fall dazu und das muss ja auch nicht so verheimlicht werden, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass man eben jeden abholt und auch ein bisschen zeigt, warum man das Ganze überhaupt tut. Weil das können eben viele nicht wissen. Und da, wo das Verständnis fehlt, da kommt dann, glaube ich, der Hate halt auf.
Ja, definitiv. Sich auch so. Würde mich auch trotzdem interessieren, wie das auch von Seiten der Verbände aus gesehen wird, dass Leute halt, wie Tim und ich, wir kommunizieren ja nicht für die nicht jagende Öffentlichkeit, sondern für die Jäger vor allem oder Jagdinteressierte. Und da gehört für uns natürlich das Erlegerbild schon auch dazu.
Gut, also sag mal, lass mal die Fakten sprechen. Das Gehirn verarbeitet Bilder 60.000 Mal schneller als Texte. Deswegen haben wir von unserem Urlaub auch ein Album, ein Fotoalbum und kein Textalbum. Und ein schlechtes Foto, jetzt, es kommt ja immer auf den an, der es sich gerade betrachtet. Also ein Foto, was emotionalisiert, negativ emotionalisiert, das hole ich mit einem Begleittext nicht mehr zurück. Ich erinnere an dieses schöne Beispiel Crowbusting. Das war 2014, 2015. Dort wurde aus dem Chatforum einer großen deutschen Jagdzeitschrift wurden Fotos von Krähenjägern in Volltarn und Waffen im Anschlag mit Krähen als PETA gelegt. Die wurden dann dem Spiegelmagazin zugespielt. Und das war gegessen, die Geschichte. Also das Foto mit der passenden Überschrift und der Bildunterschrift und der Text war egal. Ich habe mich mit dem Journalisten fast 2 Stunden unterhalten, habe ihm über die Notwendigkeit der Krähenjagd auch wissenschaftliche Zahlen genannt, passte nicht mehr in die Geschichte. Und so kann man mit einem Foto, mit einem provokanten Foto, was vielleicht in Jägerkreisen total gut ankommt, der Reputation der Jagd nach außen einen echten Bärendienst erweisen. Das muss aber jeder für sich dann auch selber entscheiden.
Fotos haben ja in der Vergangenheit schon viele Leute zur Fall gebracht, ob es Juan Carlos der spanische König war, ob es irgendein Zahnarzt aus Amerika war, ob es Prominente in Deutschland waren. Also ein Foto in einem falschen Zusammenhang, das kann wehtun. Also eben weil es, genau wie du sagst, Thorsten, Dinge bei Leuten auslöst, die man eben dann im Nachhinein eigentlich kaum noch wieder gerade rücken kann, weil die Emotion einfach da ist und man kriegt sie einfach nicht mehr geändert. Also bin ich auch absolut der Meinung, dass man, wenn man zu der breiten Öffentlichkeit kommuniziert, muss man da tierisch aufpassen und da sind Erlegerbilder bestimmt nicht das Mittel der Wahl. Also wenn ich jetzt irgendwelche Beiträge in Zeitungen hatte oder Interviews oder Fernsehbeiträge, habe ich auch immer versucht, dieses, ja, das tote Tier an sich eher da rauszuhalten, weil es eben auch nicht das ist, worum es eigentlich geht, sondern nur ein Teil der Jagd irgendwo, ne? Und es kommt einfach nicht gut an. Ein totes Tier kommt nicht gut an. Und das ist so genauso. Es hat ja jetzt da auch eine Studie gegeben, die ich jetzt noch nicht vollumfänglich betrachten konnte, aber die gibt es ja in jedem Fall. Und das ist natürlich klar, wenn man Leuten, die damit nichts zu tun haben, ein totes Tier zeigt, finden die das erstmal nicht gut. Dasselbe wäre aber jetzt auch dabei rausgekommen, wenn man den Fotos von Spinnen gezeigt hätte, ne? Also es gibt halt einfach Sachen, da ist klar, dass man die nicht gut findet. Aber trotz alledem muss man da in jedem Fall aufpassen. Ich glaube, bei Ruven und mir oder bei den anderen wirklich reinen Jagdinfluencern ist es eben ein bisschen was anderes, weil du hattest eben gesagt, mit den Beiträgen, die ihr jetzt gerade versucht zu machen, erreicht ihr 90% nicht Follower. Bei uns ist es so, wir erreichen 90% unsere Follower und darum geht's ja auch irgendwo. Und also wir sind halt schon sehr extrem in dieser Jagdbubble drin und von daher trifft das nicht so in die Öffentlichkeit, wie manche sich das vielleicht vorstellen.
Also ich bin Jäger und ich bin Biologe. Ja, das ist das Einmaleins im Grundstudium der Biologie. Dieser Begriff Fressen und gefressen werden, der trifft voll und ganz zu. Das fängt bei den Bakterien an und hört bei den Säugetieren auf. Wir haben auf dem Planeten einen Wettkampf um Nahrung und um Lebensraum. Und töten ist per se ja nichts Schlechtes. Aber das wird in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit sehr stark tabuisiert, dieses Thema. Das ist unser Problem. Und deswegen ist der Zutritt auch so schwierig. Und wenn ich das eben weiß, dann muss ich halt gerade mit dem Thema Töten vorsichtig umgehen in der Kommunikation. Das heißt ja nicht, dass ich das verschweige. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich Fleisch essen möchte, dann muss ich ein Tier töten. Punkt. Und da gibt's auch nichts drum herum zu reden. Es kommt aber immer auf die Wahl der Bilder und auch auf die Wahl der Worte an. Und da haben wir allesamt eine Verantwortung als Jäger. Jeder macht Öffentlichkeitsarbeit, egal ob er will oder nicht. Wenn ich draußen unterwegs bin im Revier mit der Waffe und auf Radfahrer treffe, auf Jogger treffe oder Reiter, ja, dann mache ich Öffentlichkeitsarbeit. Das fängt damit an, ob ich freundlich bin zu diesen Menschen, ob ich zur Seite fahre mit dem Auto, dass der Reiter vorbei kann, oder ob ich in hohem Tempo vorbeifahre, dass nur so das Regenwasser spritzt. Ja, also ich kommuniziere in irgendeiner Form. Und da wünsche ich mir halt, dass wirklich jeder Jäger, jede Jägerin da reflektiert vorher und sich auch klar macht, wie das wirken kann, was ich draußen allein schon im Revier mache mit den Menschen.
Ja, ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn man im Wald freundlich Hallo sagt zu den Menschen, dann sagen auch Archivesen irgendwas Fieses zurück. Und wie man sich da gibt, hast du schon recht, so wird man ja auch wahrgenommen und das spricht sich herum, ne? Wenn da der grimmige Jäger mal durch den Wald fährt und die anderen mit Staub zupustet, klar, ne? Das spricht sich rum, da hat man irgendwann sein Rufwerk.
Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass wir Jäger insgesamt in den letzten Jahren eigentlich viel besser wegkommen als noch vor 10 oder 15 Jahren. Also viele behaupten da irgendwie was anderes. Aber nach meinem Gefühl haben wir viel mehr Akzeptanz, als das noch so vor 10, 15 Jahren der Fall war.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also wir machen oder wir lassen machen seit fast 25 Jahren jetzt repräsentative Imagebefragungen. Und der Trend, der geht deutlich nach oben. Das hat viele Gründe. Einer ist sicherlich auch, dass immer mehr Jäger auch das zeigen auf Social Media, was sie machen, dass es viele junge Menschen sind, die nachkommen, dass auch Frauen vor allen Dingen nachkommen, die, finde ich, immer ein deutlich besseres Händchen haben für Öffentlichkeitsarbeit als Männer. Und es kommt auch, also dieses Thema gesunde Nahrungsmittel, regionale Produkte, das spielt uns mit der Jagd auch wirklich in die Hände. Also diese Befragungen, die wir durchführen, das sagen inzwischen 89% der Deutschen, dass Wildfleisch ein hochwertiges Lebensmittel ist. Und jeder Zweite in Deutschland hat oder isst mindestens einmal im Jahr Wild. Und das ist halt das Einfallstor, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Deswegen haben wir ja auch seinerzeit die Kampagne Wild auf Wild ins Leben gerufen. Und ja, wir haben jetzt von den Broschüren, das sind jetzt 11 Stück Rezeptbroschüren, haben wir ja schon über 500.000 in Umlauf gebracht. Da sieht man eben auch, dass Liebe durch den Magen geht.
Thorsten, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft von den, ich sag mal jetzt vor allem von Influencern, in welche Richtung sich das entwickeln soll?
Ja, verantwortungsvoller Umgang mit dem Medium. Ich würde sagen, ja, weiter so. Also ich arbeite sehr gerne mit, in Anführungszeichen, Influencern zusammen. Das ist für beide Seiten ja erfolgsversprechend. Also wir als Verband haben natürlich ja manchmal ein anderes Korsett, einen anderen Rahmen, den wir bedienen müssen in der Öffentlichkeitsarbeit. Da sind natürlich Influencer viel freier, aber wenn wir unsere Kräfte bündeln, dann können wir richtig viel auch für das Ansehen der Jagd tun. Und ja, ich freue mich da auf weitere Projekte und auf weitere Herausforderungen.
Lucy, wie ist das denn bei dir und dem LJV eigentlich so entstanden? Ich habe es ja eben schon mal gesagt, das ist ja schon sehr prägnant. Also du bist ja so ein bisschen da das Aushängeschild, du kommunizierst da extrem viel für den Verband. Wie ist diese Strategie oder diese Idee so geworden, wie sie jetzt ist?
Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe da ja als Werkstudentin angefangen, eigentlich so ein bisschen für die ganzen IT-Sachen, also die Website und so weiter und so fort. Und dachte mir dann irgendwann, Social Media hat halt auch extrem viele positive Seiten, auch wenn man das vielleicht einfach, weil es befremdlich ist und man da vielleicht ein bisschen Angst vor hatte, weil man es eben vorher noch nicht kannte, jetzt im Verband, nicht so gemacht hat, hat es eben auch extrem viele positive Seiten. Und dann dachte ich mir, da muss man ja auch als Verband eben Präsenz zeigen. Und wir haben dann zufällig zu dem Zeitraum auch einen Medienberater bekommen. Wir haben das Ganze mit ihm durchgesprochen und daraus hat sich dann mehr oder weniger zufällig eigentlich das Konzept, ja, Lucy vom LJV quasi entwickelt. Unser Ziel war es da aber auch, halt eben vor allem eigentlich die nicht jagende Bevölkerung anzusprechen. Was für mich übrigens so der schwerste Spagat ist, hinzubekommen, weil ich finde, immer auf der einen Seite ist dieser ganze Content, wie zum Beispiel Ruhe im Wald, also darauf hinzuweisen, ist auf jeden Fall für die breite, nicht jagende Bevölkerung. Aber irgendwie haben wir als Verband ja auch die Aufgabe, unsere Mitglieder zu informieren. Also machen wir eben auch Content, der jetzt zum Beispiel sich fast ausschließlich an Revierinhaber richtet. Und das ist manchmal so der größte oder schwierigste Spagat hinzubekommen. Aber ich glaube, mittlerweile bekommen wir das ganz gut hin. Aber wie gesagt, ich denke, das Wichtigste ist, dass Social Media halt eben wichtig ist zu nutzen, weil es extrem, also es ist eine niederschwellige oder es hat einen niederschwelligen Zugang für Leute, die damit nicht so viel zu tun haben, die Jagd sich mal transparent wirklich anzugucken. Und so leicht war es ja eben noch nie, wie jetzt über Social Media. Gleichzeitig ist es natürlich auch das Risiko, weil dadurch kann man auch sehr viel Schaden anrichten, als einem vielleicht bewusst ist. Das kann wirklich auch bei der kleinsten Reichweite so sein, durch ein unvorteilhaft aufgenommenes Bild eines erlegten Stückes Wild. Danach kann man auch noch 2 Kids-Rettungsaktionen posten. Ich glaube, für die Gesellschaft ist es ab da dann einfach unglaubwürdig, weil es einfach befremdlich wirkt. Und deshalb ist, ja, für mich eins der wichtigsten Punkte der Öffentlichkeitsarbeit, Wissen zu vermitteln. Ich meine, die Jagdausbildung in Deutschland ist sehr anspruchsvoll und jeder von uns hat die Prüfung bestanden. Und da kann man, ja, ich meine, da kann man schon fast sagen, der Spruch heißt ja nicht umsonst, es ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild. Und der Leitsatz, wo beginnt der? Also ich bin der festen Überzeugung, Wild kann nur dann gut geschützt werden, wenn auch das letzte, so blöd es klingt, Großstadtkind gelernt hat, dass man Kitze nicht anfassen darf. Und in der Schule wird das Wissen kaum oder gar nicht gelehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind die Tiere, die hier um uns herum leben. Und wir lernen darüber quasi nichts. Und ich denke, wir sollten es viel mehr nutzen, so viel zu wissen. Ich meine, niemand kennt seine Reviere so gut wie wir. Niemand weiß so viel über unsere Wildtiere und Felder und Wälder wie wir Jägerinnen und Jäger. Und deswegen ist unser Ziel, so ein bisschen das Wissen weiterzugeben und das Verständnis für die Jagd zu steigern. Und ja, damit hoffen wir halt auch, so ein paar andere Jäger und Jägerinnen zu motivieren, das zu tun. Neben den ganzen Ehrenamtlichen, die das natürlich außerhalb von Social Media sowieso schon immer tun.
Ich scrolle gerade nebenbei durch euren Instagram-Kanal vom LJV NRW und man sieht halt ganz genau, wo das angefangen hat mit dir, weil es wird halt viel einheitlicher, es wird viel hochwertiger. Und mich würde zum einen interessieren, vielleicht weißt du das, wie hat sich das verändert in Zahlen, also an Followerzahlen, seit ihr das so macht, wie es jetzt macht?
Also wir haben ja mit TikTok zum Beispiel komplett neu angefangen. Den Kanal haben wir jetzt im Ende April gegründet. TikTok ist da für uns übrigens sehr wichtig, weil wir gerade da endlich sehr weit außerhalb dieser Jägerblase kommen und sehr viele Jäger erreichen. Da haben wir jetzt 22.000 Follower, meine ich. Also das ging da relativ schnell. Und auf TikTok hat man vor allem auch immer eine unfassbar hohe Interaktionsrate. Also sind auch ganz viele Videos mit 1.000 Kommentaren oder so. Und da merkt man in den Kommentaren auch wirklich, dass es viele Nichtjäger erreicht. Und auf Instagram war es so, dass ich ja auch im April, glaube ich, das erste Video da hochgeladen habe. Da hatten wir da circa 3.000 Follower. Ich glaube, jetzt sind es 11.000.
Ja, 11.000.
Dann hat man ja immer diese Anzahl, irgendwie Interaktionsrate in den letzten 30 Tagen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Natürlich.
Ja, also wer, wenn nicht ihr? Da hatten wir Anfang April 7.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen und jetzt haben wir 627.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen.
Da sieht man eben auch, es ist halt wichtig, nicht einfach nur irgendwas zu posten, irgendwelche Bilder von irgendwelchen Versammlungen oder irgendwas, wo was Wichtiges gemacht wurde, sondern halt, wie es gemacht wird. Und das, finde ich, ist echt ein gutes Vorzeigebeispiel. Und daran knüpft sich eigentlich die zweite Frage an. Und zwar, was seht ihr, also du und Thorsten, eigentlich zukünftig für eine Verantwortung in der Jägerausbildung in diese Richtung? Weil eigentlich ist das ein Punkt, denke ich zumindest persönlich, das muss jedem Jagdschüler klar gemacht werden. Welche Verantwortung hat er, nicht nur online, sondern auch offline, wenn er sich als Jäger in der Öffentlichkeit präsentiert? Und Öffentlichkeit ist für mich schon der Weg ins Revier, wenn ich in den Wald fahre. Also muss da was gemacht werden? Muss es da neue Inhalte geben?
Na, Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz wichtiges und ein weites Feld. Ich würde es begrüßen, wenn es da mehr Inhalte geben würde, auch in der Jungjägerausbildung. Also unser Positionspapier zur Jägerausbildung ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich nehme das gerne mal mit und werde das auch nochmal anregen in den Gremien, dass wir dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit zumindest als Empfehlung aufnehmen sollten für die Jungjägerausbildung. Also es ist extrem wichtig.
Also du hattest es ja eben schon mal gesagt, dass ihr so eine Informationsbroschüre da gemacht habt und dass es ja auch Seminare gibt dazu, die ja sehr gut angenommen sind. Also ich halte das wirklich für elementar wichtig, dass das mit in die Jagdausbildung reinkommt, wie man sich da eben verhält. Also genau das Thema, worüber wir hier heute gesprochen haben oder immer noch sprechen, das muss den Leuten klar gemacht werden, wie sie im besten Fall darauf reagieren, wenn solche Sachen passieren, dass wir da nicht wieder irgendwie wie der letzte Depp am Ende dastehen. Und ich meine, das ist klar, die Jagdausbildung umfasst sehr, sehr viele Dinge. Das kann natürlich nicht im Detail behandelt werden. Aber dass man da auch so eine Art Leitfaden mitbekommt, fände ich schon klasse.
Ich finde es ganz witzig, weil ich exakt über diese Frage, die Ruben jetzt gestellt hat, oder über den Vorschlag, wirklich vor exakt einer Woche noch nachgedacht habe und mir gedacht habe, eigentlich, Social Media ist ja mittlerweile, witzigerweise, darüber habe ich sogar meine Bachelorarbeit geschrieben, macht halt vor allem bei den Jüngeren wirklich, die machen da ihre Identitätsbildung oder nimmt einen großen Teil der Identitätsbildung ein. Und da habe ich noch drüber nachgedacht, dass es mittlerweile schon eigentlich einen Part im Jagdschein auch einnehmen müsste.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es extrem schwierig wird, weil wenn gerade, sage ich mal, so die Jagdausbildung von auch älteren Leuten übernommen wird, die nicht halt die Generation darstellen, die damit aufgewachsen sind, können die es ja auch schlecht den Leuten beibringen. Wahrscheinlich denken dann die Jagdschüler, okay, ich weiß es eh besser. Was soll jetzt der in Anführungszeichen alte Sack mir jetzt da erzählen?
Aber das ist genau der Punkt, der mir so auch am Herzen liegt. In den Jägerschaften muss da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Umdenken stattfinden. Wer Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet, also sei das jetzt oder macht Lernort Natur oder wer den Social Media Kanal betreut, der sollte eben auch die Sprache der Generation sprechen, die erreicht werden soll. Und da ist es halt nicht entscheidend, wie viele Jahresjagdscheine jemand hat für so einen Job, sondern wie fit er mit dem Medium ist. Und das wäre halt wirklich auch mein Appell, dass die Jägerschaften auch junge Leute dann ranlassen, mit reinnehmen in die Gremien, damit wir auch viele Zielgruppen ansprechen. Also das ist, was im Vorfeld hatten Lucy und ich uns unterhalten. Und das ist leider so auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden dann auch oft schräg angeguckt, wenn wir sagen, ja, das Reh hat halt Ohren und keine Lauscher. Oder es frisst und es äst nicht. Dann kommen aus der Jägerschaft dann auch die Frage, ja, wo habt ihr denn euren Jagdschein? Wo habt ihr denn eure Jägerprüfung gemacht? Könnt ihr euch nicht vernünftig ausdrücken?
Mensch, Thorsten.
Ja. All den Jahren. Ja, das ist so typisch. Das ist eben ganz, ganz wichtig, sich das auch immer wieder klar zu machen. Wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache, muss ich mir klar werden, wen will ich ansprechen? Wenn ich jetzt einen Artikel schreibe für ein Jägermagazin, dann benutze ich eine andere Sprache, als wenn ich Lern- und Natur mache, Umweltbildung, oder wenn ich eben mit DPA spreche. Der Grundsatz ist immer, fasse dich so, dass es ein 12-Jähriger versteht. Einfache Worte, kein Fachvokabular. Und da sind wir auch mit unserer YouTube-Serie Handwerk, kommen wir da immer wieder zu diesen Fragen. Ja, was macht ihr denn da eigentlich? Das ist doch totaler Kappes. Aber nein, die Zielgruppe sind wirklich jagdferne Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Diese Zielgruppe wollen wir erreichen. Dafür haben wir in der Zielgruppe fast 100 Interviews geführt. Und wir haben pro Video so im Schnitt 200.000 Aufrufe. Und die Leute bleiben dran. Also wir sind mit 7 Minuten Sehdauer, sind wir 8-mal höher als bei als der Durchschnittswert von YouTube.
Ja, das ist gut. Ja,
also das ist halt immer die Frage, ne? Du machst etwas für eine Zielgruppe, die außerhalb der Jägerschaft liegt, aber die Jägerschaft in manchen Teilen versteht es einfach komplett gar nicht. Was macht der Rheinwald da? Aber es ist halt nicht für Jäger gemacht, sondern für jagdferne Menschen, junge Menschen.
Aber ist so. Also es gibt so ein paar YouTuber auch, die kommen eher aus, sag ich mal, so Survival-Bereich zum Beispiel, und die machen auch Inhalte über Jagd-Content, haben aber eigentlich nicht die klassische Jäger-Followerschaft. Mhm. Erreichen deswegen aber unheimlich viel mehr Leute als die Leute, die irgendwie Jagdfilme normal posten für Jäger.
Ja.
Wird aber von Jägern stark kritisiert, weil die halt sich vielleicht nicht so äußern, wie du es gerade gesagt hast. Lauscher, Ohren, ne?
Also ich finde, Christian Bergetal zum Beispiel hier oder Niklas Dröge oder auch Andreas Barth, das sind für mich Menschen, Andreas Barth sagt das ja auch selber, mein Zugang zur Jagd, okay, der war ein bisschen holprig, war nicht der beste Einstieg. Das finde ich ehrlich, das ist offen und das bietet sofort Anknüpfungspunkte für Leute, die mit Jagd nichts am Hut haben. Er holt sie rein, er holt sie mit seinen Erlebnissen. Und das ist total wichtig. Oder Christian Bergenthal, der eben übers Grillen zur Jagd gekommen ist. Perfekt. Niklas Dröge, Berufsfeuerwehrmann, hat ganz andere Zielgruppe. Und das macht es für uns als Jagdverband eben auch reizvoll, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, um wieder weiter aus der Jägerblase rauszukommen, um einfach ja Lust auf Jagd zu machen und Verständnis zu wecken für Jagd.
Und ich finde, man kann ja sagen, das funktioniert ja jetzt die letzten Jahre auch wirklich gut. Also jetzt nicht nur die Zusammenarbeit, ich sage jetzt mal von uns oder von Hand on Demand oder von den Hand on Demand Influencern mit den Verbänden, sondern auch eben mit so Leuten wie dem Christian Bergenthal, die so ein bisschen von außerhalb kommen. Also dieses Thema Jagd so in die breite Gesellschaft so zu streuen mit so kleinen Punkten, wo das Jagdfeuer so ein bisschen lodert, aber wo man dann irgendwie die Leute dazu bekommt, dass sie es auch verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass die Verbände damit auch in den letzten Jahren wirklich erfolgreich sind.
Auf jeden Fall. Also wir sehen es ja auch bei uns jetzt. Lucy, entschuldige, dass ich schon wieder vorpresche.
Nee, alles gut.
Wir sehen das bei uns eben auch an den Zahlen. Wir haben jetzt die Follower bei Instagram innerhalb eines Jahres um 25% steigern können. Wir erreichen jetzt teilweise mit unseren Aktionen unter dieser Kampagne Grüner wird's nicht über 750.000 Menschen innerhalb kürzester Zeit. Und die Interaktionsrate steigt auch. Also wir machen nicht alles falsch.
25%, ey. Tim, das sind schöne Zahlen, ne?
Also ja, 25% sind gut. Thorsten, da hättest du aber einfach mit mir sprechen können. Ich habe ja letztens mal mit meinem Bruder ein Reel gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 6,2 Millionen Aufrufen. Das war aber eine Frage. Hast du das gesehen, Thorsten, dieses Reel mit der Sau am Straßenrand?
Nein.
Wie?
Das habe ich nicht gesehen.
Du gehörst du hast 6,2 Millionen Menschen gesehen und du nicht.
Nee, habe ich nicht.
Da muss ich dir gleich mal schicken. Ich verlinke mal den DJV.
Das war aber auch wirklich Weltklasse, muss man euch lassen. Also ich glaube, das ist sogar diese Sau, die kann man beim DJV kaufen, stimmt das?
Ja, die ist im DJV-Shop. Ich habe da den DJV-Shop sogar verlinkt, also mit dem Link zum Produkt. Da würde mich auch mal interessieren, ob ihr noch Schweine vorrätig habt im DJV oder ob die jetzt alle weg sind.
Stoffschweine auf jeden Fall.
Okay, Stoffschweine gibt's noch. Aber guck dir das mal bitte an. Also das nächste Mal, wenn wir uns sehen, müssen wir darüber mal sprechen.
Sehr gerne.
Weil da würde mich deine Meinung zu interessieren, zu diesem Ding. Wie ist denn deine Meinung dazu, Lucy, zu diesem Video?
Ich habe es gesehen und ich bin auch wirklich kurz drauf reingefallen und dachte, was ist das denn jetzt? Und musste einfach lachen. Also einfach ein lustiges, kurzes Reel, was ja auch, wie gesagt, sehr viele Leute erreicht hat. Also ich fand es sehr gut.
Aber sowas ist natürlich immer klasse, ne? Also wenn du da so, ich glaube, unser erfolgreichstes Reel bis dato waren 2 Millionen Aufrufe und dann 6 Millionen Aufrufe. Ich glaube, wir haben alleine durch dieses Reel irgendwie 3.000 oder 4.000 neue Follower bekommen.
Jo, Wahnsinn.
Was ich ganz gut fand, du hattest irgendwie in dem Reel gesagt, du hast dich ja irgendwie kaputt gelacht und meintest so, boah, ich wollte gerade schon die Waffe holen. Und da waren, ich habe das irgendwie durch Zufall gelesen, da meinten welche, mögen Jäger direkt schießen. Und das fand ich ganz gut. Ihr habt ja direkt drunter kommentiert, nee, es geht darum, dass das höchstwahrscheinlich sich dann um ein krankes Tier handelt, wenn das da so am Straßenrand steht. Und ja, fand ich ganz gut, dass da direkt darauf reagiert wurde.
Ja, das war Wahnsinn. Also in den Kommentaren war es ja dann auch so, dass dann allein Kommentare irgendwie 4.000 oder 5.000 Likes hatten. Also es ist ja völlig eskaliert. aber interessant, weil das sind eben auch die Videos, wo man dann wirklich eben auch die breite Masse erreicht. Bei so vielen Aufrufen kann es ja nicht anders zustande kommen. Und dann kann man in den Kommentaren wirklich Dinge auch nochmal klarstellen und ein bisschen erklären. Wie du das gerade eben gesagt hast mit dem Kommentar zu, ja, warum holen die denn jetzt die Waffe? Ja, falls das Tier halt eben krank ist und wenn es sich so benimmt, ist es wahrscheinlich krank, dann wird man es wahrscheinlich erlegen. Und ja, leider Gottes kann man da jetzt nicht den Tierarzt anrufen, ne, der die Sau dann mal eben wieder gerade rückt. Das ist halt nicht so einfach bei einem Keiler. Besonders wenn er aus Pappe ist. Ich hätte aber noch eine Frage, das hat mich schon immer interessiert. Die geht, glaube ich, dann eher in Richtung Thorsten. Wie viele wirklich Jagdgegner, glaubt ihr, gibt es denn in Deutschland? Oder gibt es da wirklich valide Zahlen zu, wo Leute gesagt haben, ja, ich bin so einer?
Puh. Also, sagen wir Erfahrungswerte. Messe Jagd und Hund, Bundesjägertag. Wenn Peter protestiert, dann sind da, wenn es hochkommt, 10 bis 12 Menschen.
Und die haben so viele Fake-Accounts.
Ja, was ich sagen will, ist, dass also Jagdgegner sehr oft online unterwegs sind, aber Präsenz scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Und wir haben schon Aktionen gefahren in der Vergangenheit und dann eben auch Rückmeldungen gekriegt mit E-Mails. Das schwankt immer so zwischen 500 und 1500 Adressen, wenn es mal richtig hart kommt. Also ich denke, Hardcore-Jagdgegner gibt es nicht so viele in Deutschland. Wenn wir jetzt nochmal auf unsere Imagebefragung gehen, da sagen 78% der Deutschen, sie finden Jagd entweder gut oder sie sind neutral eingestellt. Das heißt, wir haben noch so 22%, die Jagd gegenüber kritisch eingestellt sind. Und davon sind es wohl so 1 bis 2%, die wirklich überzeugte Jagdgegner sind und das auch dann zum Ausdruck bringen. Aber mehr sind das in Deutschland nicht.
Ah, die sind ganz schön laut, ne?
Das hast du, glaube ich, in allen Themenbereichen. Wenn ein Thema radikalisiert wird, wenn es fundamental wird, dann sind die Leute sehr laut. Das ist bei den Impfgegnern genauso wie bei den Corona-Leugnern, wie bei den Jagdgegnern. Das ist ein Phänomen, das ist branchenübergreifend.
Aber trotzdem würde ich sagen, wir müssen da keine Angst vor haben. Wir sind in jedem Fall zahlenmäßig überlegen. Aber es geht ja sowieso in die richtige Richtung, nicht nur gefühlt, sondern ja auch faktisch, Thorsten, die Jagd wird immer beliebter und vieles läuft richtig, auch wenn es noch nicht alles ist. Aber richtig gut ist, finde ich, der Podcast hier mit euch beiden gelaufen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht weiter so. Es stehen jetzt ja bald auch die Messen an, unter anderem in Dortmund. Da werden wir uns sicher auch alle mal wiedersehen, freue ich mich auch schon sehr drauf.
Bis dahin habe ich auch das Reel geguckt.
Bitte. Dass du daran vorbeigekommen bist, ich weiß nicht.
Ich cool. Sende es dir gleich direkt im Anschluss.
Danke.
Thorsten, habt ihr eigentlich einen Hand-on-Demand-Zugang?
Nein, haben wir leider nicht.
Und ihr, Lucy?
Ja, wir haben einen. Seit anderthalb Monaten ungefähr.
Weltklasse.
Ja.
Wir machen ja immer die Top 3 des Monats. Hast du so einen Film im November, den du gesehen hast, wo du sagst, der hat dir gefallen?
Ich habe im November tatsächlich keinen Film gesehen, außer den von dir mit der Hundearbeit. Einfach weil ich ja selbst ja in einer mitgehe. Deswegen habe ich mir den angeguckt. Deswegen hat der mir natürlich besonders gut gefallen.
Na gut, den hatten wir schon einen Monat vorher, dann müssen wir die Top 3 gleich
ohne. Okay, sorry, dann war's da. Ja.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr hier dabei wart im Dezember. Podcast von Hand on Demand, Rufen, und wir widmen uns jetzt unseren anderen Themen und vor allen Dingen natürlich auch den Top 3 Filmen des Monats.
Also ganz lieben Dank nochmal an euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch auf
jeden Fall. Ja, ich freue mich, euch wiederzusehen auf der Messe Jagd und Hund.
Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wer weiß, vielleicht da irgendwann nochmal zum anderen Thema. Auf jeden Fall sehr gerne von unserer Seite aus.
Ja, von uns auch.
Ja, Tim, Weltklasse. Ne? So eine Podcast-Opening, das hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, dass wir das mal jemals bekommen.
Richtig herrlich. Aber ich erinnere mich auch noch daran, als ich das erste Mal gesehen habe auf Instagram, da dachte ich also, hä, das kommt offiziell vom LJV?
Ja, krass, ne?
Ich war so total perplex, weil ich dachte so, das ist ja voll modern jetzt und auch echt mutig so, ne?
Ja.
Und ja, aber wir haben ja eben die Zahlen gehört und ist auch so, wie ich das empfinde. Also ich finde, super sympathische Frau.
Ja.
Verkauft das einfach richtig gut, jung, dynamisch, herrlich, top.
Ja. Ich frage mich, ob es da auch so intern Diskussionen gab im Vorfeld, als es dann um die Stelle ging und um die Finanzierung und so, ob das ein Riesenthema war, dafür sozusagen Mittel aufzuwenden. Oder ob deswegen sogar die Mitglieder mehr Geld bezahlen müssen, wer weiß. Aber
wir werden es nie erfahren.
Man sieht, wenn, dann lohnt es sich auch. Also das ist wirklich gelungene Kommunikation in die Jägerkreise und auch wahrscheinlich in die Öffentlichkeit.
Ja, so ist es.
Ja, Tim, wir haben es eben angeschnitten. Wir müssen noch die Top 3 Filme des Monats machen.
Ja, wir machen das ja auch gerne, Rufen. Ist ja nicht so, dass das jetzt hier eine Belastung wäre.
Genau, und deswegen machen wir es jetzt einfach.
Deswegen machen
wir.
Die Top 3 Filme des Monats.
Top 3. Soll ich mal wieder anfangen?
Gerne, Ruben.
Es sind ja eine Menge Drückjagdfilme gekommen, eine ganze Menge. Und ich habe mich dazu entschieden, obwohl wir von euch schon einen Film hatten letzten Monat, noch mal einen zu nehmen, der von euch kommt. Aber auch, weil wir über diesen Film, glaube ich, reden können. Und das ist die Traumdrückjagd bei euch im Hunting Room in der Eifel.
Es ist echt viel Wilder, einige Rudel Rotwild, sehr, sehr viele Sauen. Also ich glaube, das könnte ein richtig guter Drückjagdtag werden. Wetter ist top, wenig Wind, bewölkt, kein Regen. Viel Laub ist auf dem Boden, also ich glaube, das Bild wird man ganz gut hören. Und ja, wir haben natürlich wieder die Sonderpächterfreigabe hier. Einserhirsch ist noch frei, Allgemeinhirsche und Muffel, die auch momentan hier sind. Das ist ja gerade so ein Muffelbund hier noch. Und ja, ich habe meinen Freund jetzt Peter wieder mit dabei. Und ich freue mich auf einen richtig, richtig schönen Jagdtag und jetzt gehen wir zum Start.
Tim, was war denn da los? Ja. Da hast du ja ganz schön rumgeräuchert.
Ja, also ich wollte rumräuchern, aber irgendwie war ich an dem Tag nicht so richtig gut drauf. Also es war auch einer, ich glaube, die erste oder zweite Drückjagd überhaupt in diesem Jahr. Ich war zwar eine Woche vorher nochmal im Schießkino, aber ja, irgendwie hat es einfach nicht so gefluppt. Also es war einfach Anlauf ohne Ende. Ich glaube, ich habe an dem Tag 7-mal geschossen. Und am Ende lagen 3 Stück Wild sichtlich. Eine Sau wurde von den Hunden dann gestellt und abgefangen. Also von 7 Stück beschossenem Wild 4 Stück bekommen. Ist jetzt immer noch, ich sage jetzt mal vielleicht durchschnittlich, jetzt nicht so eine schlechte Quote. Aber ich war natürlich sehr unzufrieden mit dieser Schießleistung. Habe mich aber trotzdem dazu entschieden, das alles in dem Film auch so zu zeigen. So, man kann ja nicht immer nur die Sternstunden zeigen, sondern es geht ja auch mal ein bisschen was schief. Ja, und dann hat es dann zunächst mal ordentlich aber Kritik gehagelt, muss ich sagen.
Ja, die Leute haben das auf jeden Fall aufgefasst und vielleicht auch ein Stück weit zu Recht. Was meinst du, hätte man da anders machen können?
Ich hätte einfach besser schießen können.
Da fängt's schon mal an.
Da fängt's schon mal an. Also man muss sagen, die Schüsse, die ich gemacht habe, die waren jetzt nicht irgendwie gefährlich oder zu weit oder dass die Sauen zu schnell waren, sondern es war jetzt nicht so komplett einfach, weil auch ein paar Bäume dazwischen waren und so. Aber das ist ja eine normale Drückjagdsituation. Also da waren, vorweg muss ich sagen, also es waren keine kritischen Schüsse dabei.
Ja, das stimmt. Ja.
Keiner. Und es kamen dann so ein paar Kommentare, die dann gesagt haben, ja gut, wenn, Also man kennt das so von den Drückjagden, wenn zwei ungeklärte Anschüsse sind, ist das Jagen einzustellen.
Ja.
Also diese Regel gibt's bei uns erstmal nicht auf Drückjagd. Das ist jetzt ja auch keine allgemeingültige Regel, sondern bei manchen Jagden ist das so und bei manchen ist es nicht so. So. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was ist denn jetzt ein ungeklärter Anschuss? Für mich ist ein ungeklärter Anschuss, wenn ich auf etwas geschossen habe und nicht weiß, ob ich es getroffen habe oder ob ich es schlecht getroffen habe oder ob ich es gar nicht getroffen habe. Für mich ist kein ungeklärter Anschuss, wenn ich auf ein Stück Rotwild zum Beispiel schieße, sehe, dass ich das hinterm Blatt treffe, das weiterläuft, aber nicht in Sichtweite liegt. Dann ist das für mich ein geklärter Anschuss, weil ich weiß, wo der Schuss ist und weiß auch, wo es liegen wird. Wie würdest du das sehen bei dem ungeklärten Anschuss?
Ja, also kann man durchaus so sehen, wobei man muss natürlich dann vielleicht sagen, das wäre auch mein Kritikpunkt, dass du genau das, was du gerade gesagt hättest, vielleicht kommunizieren hättest müssen in dem Film. Weil ja, schauen ja viele Jäger zu und da sind ganz verschiedene Stadien der jagdlichen Fertigkeiten vorhanden und Leute, die eben vielleicht nicht so versiert sind und noch nicht so viel Erfahrung haben, das dann vielleicht zu unreflektiert.
Das habe ich aber gesagt, das habe ich dazu gesagt, also bei den Stücken, die ich getroffen habe, habe ich auch ganz klar gesagt, okay, also das eine Überläuferkeiler liegt im Knall, zweiter Überläuferkeiler liegt im Knall, Kalb vorbeigeschossen, zweites Kalb kommt, Kalb hat einen Schuss ein bisschen weit hinten, hab da hinten aber zusammenbrechen hören, dann ist das nicht ungeklärt für mich.
Ja,
wenn es jetzt bei mir so wäre, dass ich jetzt da zum Beispiel ich hätte jetzt auf zwei Sauen geschossen und keine von beiden würde liegen, ich würde bei beiden nicht wissen, wo der Schuss ist. Und die Treiber würden irgendwie zwischendrin kommen und sagen, ja, hier ist Schweiß und das auch Schweiß. Keine Ahnung. So, dann wäre ich auch dabei, würde sagen, okay, das sind zwei ungeklärte Anschüsse. Ich kann jetzt hier nicht noch weiter rumschießen, weil das sind jetzt schon zwei Schweißwerten, die hier sind.
Ja,
das macht es dem Schweißhundeführer jetzt schon schwierig genug, dass es überhaupt schon zwei sind. Jetzt muss ich aufhören. Ne? Darum geht's ja bei zwei ungeklärten Anschüssen. Es geht ja darum, dass möglicherweise die Waffe einfach nicht richtig schießt und dass der Schweißhundeführer noch seinen Job machen kann. Wenn du da fünfmal irgendwas angeschossen hast, ja, wo soll es dann hingehen? Ne?
Ja, genau.
Dann hört der Spaß dann auf. Aber ja, nachher hat sich das dann auch ein bisschen gedreht. Also am Anfang war es in den Kommentaren erstmal so, dass die Leute sehr viel gemeckert haben und eben solche Sachen kamen. Und dann schlug das aber relativ schnell nachher um in so, ey Leute, jetzt seid mal bitte ganz ehrlich. Also jetzt hat er da siebenmal geschossen und vier Stück wild liegen. Also furchtbar ist das jetzt auch nicht. Wären wir froh, wenn jeder so schießen würde bei uns auf Drückjagd, ne? Obwohl es jetzt für mich persönlich eine schlechte Schussleistung an dem Tag war. Aber ich sag mal so, im Laufe dieser Kommentare wurde die Kirche dann doch mal noch mal ein bisschen wieder ins Dorf geholt. Ne? Also es war dann am Ende alles gar nicht so schlimm, wie manche Leute das vielleicht im ersten Moment irgendwie gedacht haben. Im Grunde war gar nichts schlimm, weil die drei anderen Schüsse waren auch dann einfach komplett vorbei. Also ich habe nichts krank geschossen, es musste nichts leiden. Ich habe viermal getroffen und dreimal daneben geschossen und damit konnte ich dann am Ende auch selber ganz gut leben, muss ich sagen. War nicht so schön, aber so ist das eben manchmal. Ne? Also ich war zwei Wochen später auf einer Drückjagd, da habe ich siebenmal geschossen, hatte drei Schweine da liegen, zwei Kälber und noch ein Reh. Ne? Also jeder Schuss ein Treffer. Alles wunderbar, da muss ich euch leider jetzt schon enttäuschen, ich habe nicht gefilmt. Deswegen habe ich wahrscheinlich so gut geschossen. Jetzt sagen natürlich alle wieder, ja, kann ja jeder sagen. Aber so ist es eben. Ne? Also es gibt manchmal so einen Tag und es gibt manchmal so einen Tag. Aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, auf Hand on Demand. Auf YouTube hätte ich das nicht veröffentlicht, muss ich sagen, weil da einfach wieder zu viele Leute sind, die da sich nicht wirklich mit auskennen. Aber auf Hand on Demand finde ich das vollkommen in Ordnung, auch mal zu zeigen, wenn mal was nicht so richtig gut funktioniert.
Ja, also erstmal weit mein Teil auf jeden Fall. Auch zu dem Anlauf, den habe ich auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Aber darum soll es nicht gehen. Schön, dass du mal klargestellt hast, zumal das ja auch zeigt, dass wir hier nicht nur uns auf die Schulter klopfen.
Nö. Also der Fehler fängt ja am Anfang an. So, ich habe halt nicht gut geschossen und der Film wäre ja noch toller gewesen, wenn ich da siebenmal geschossen hätte und sieben Stück Wild hätten da gelegen. Ne?
Oh, das
wäre mir auch lieber gewesen.
Spektakulär gewesen.
Ja. Aber gut, so ist es halt manchmal. Kommen wir zu einem Film, der vielleicht nur schön ist, auch wenn da sogar auch mal vorbeigeschossen wird. Aber das vergisst man, wenn man den Film zu Ende gesehen hat. Und zwar haben wir ja unseren neuen österreichischen Publisher Wildfilm Austria mit bei Hand on Demand dabei. Die haben jetzt auch schon einige Filme veröffentlicht und jetzt so langsam kommen aber die Filme, worauf wir uns alle freuen, nämlich die Jagd in den Bergen. Und in diesem Video geht's mit Patrick, den Dritten im Bunde, neben Christoph und Martin, geht's zur Murmeltierjagd in den Hohen Tauern. Und da hat er noch ein paar Freunde dabei und eine Freundin dabei. Jana May heißt sie, glaube ich. Auch ein sehr sympathisches Mädel. Und die jagen auf Murmel. Und ja, das ist landschaftlich einfach in den Hohen Tauern ein Traum.
Es ist großartig, also im Gebirge hier wandern zu können. Und jetzt sind wir gerade bei einem Rudel ganz wild vorbei. Also der erste Anblick des Tages war ein kleines Rudel, ganz wild, welches sich von uns auch gar nicht hat stören lassen. Da geht das Jägerherz richtig auf. Jetzt
sind wir da durch. Ja, Tim, das lasse ich einfach mal so stehen. Du hast alles gesagt.
Habe ich das schön gesagt?
Ist so, ja.
Ich habe ja selber schon mal da gejagt, also ja. in der Nähe, da Großglockner, das ja. gehört ja auch zu dem Raum und durfte da mal eine Gams erlegen und ja, also da war ich auch sehr beseelt. Also
ich kann ich bestätigen, ja. Habe ich ja auch schon mal, genau in dem Raum, Hohe Tauern.
Meinem Jagdfilm mit dem Steff.
Ja, genau, mit dem ja. Steff.
Ja. Ja, mit dem habe ich ja die Gams geschossen. Das war auch witzig eigentlich, ne? Ja,
Weltklasse, was das für ein Zufall wieder ist, ne? Dass du da ja. auch bei dem Jagdführer warst.
So 10 Jahre später gehst du da mal nach Österreich irgendwo jagen und hast so den Jagdführer, mit dem ich meine Gams geschossen habe.
Absurd.
Unikat, hat der eigentlich immer noch so viel geraucht?
Brutal. Aber es ist ja auch schon wieder, nee, 10 Jahre ist nicht her, aber es ist schon sehr lange her jetzt. 6, 7 Jahre vielleicht schon. Da hat er auf jeden Fall auch gequarzt, ey.
Die Dampflok, ne? Und trotzdem läuft er noch 3-mal schneller als wir ja. den Berg hoch. Und wieder runter.
Ja. Der liebe Steff, ja. Schöne Grüße an der Stelle, falls er es hören sollte.
In jedem Fall. Vierte.
Ja, Platz 1.
Ja, ich finde, das war jetzt irgendwie klar diesen Monat.
Ja, findest ja. du das klar?
Also der Film hat mich auch wirklich brutal mitgenommen. Will ich auch mal hin.
Du weißt noch gar nicht, welchen Film ich wähle.
Doch, das kann nur der eine sein. Du Teufel.
Ja, doch, okay, ja. Es ist der gleiche Film. Ja, es geht um die schwarzen Teufel, die Sikas, schwarz wie die Nacht, Jäger gibt acht. Und der liebe Marius, der war in Tschechien zur Jagd, während der Sika brummt. Und boah, der Film, der war echt richtig, richtig spannend, fand ich.
Das war jetzt eine sehr spannende Situation.
Die Sikas pfeifen.
Ja, herrlich.
Und dann kommt der Sika auf den Locker.
Ja, ich würde sagen, das ist Sika-Jagd, wie wir uns vorgestellt haben.
Also ich dachte mir, ich bin so auf Bockjagd. Also diese Sika, die kommen ja krasser auf dieses Pfeifen, wie jetzt ein Bock aufs Blatten kommt. Die sind ja fast umgelaufen im Bestand, ne?
Ja, Wahnsinn, ne? Also wie das die provoziert, wenn du diesen Brummflaut des Sikas imitierst, des männlichen Sikas, also des Kontrahenten, die sind ja richtig, die haben Bock auf Schläge, ne? Die wollen sich mit dir kloppen und dann diese Pirschgänge in diesen dichten, ja, Dickungen, Stangenhölzer und so und boah, also ich kann auch schon verstehen, ne, wenn du das so siehst, klar, das sind absolute krasse Verhältnisse da. Ich glaube, so muss es früher im Arnsberger Wald hier bei mir auch ausgesehen haben. Aber ja, also die Schäden da sind natürlich immens, aber die Jagd ist also Wahnsinn. Unglaublich spannend.
Also ich würde Marius und Martje, die beiden waren ja zusammen da, auf jeden Fall liebend gerne mal da nach Tschechien begleiten. Also das war wirklich ein kleines Jagdparadies, muss man einfach so sagen. Und unfassbar spannende Jagd. Tolle Aufnahmen.
Also genau. Ja, ob du jetzt die Sikas magst oder nicht und ob dieses Pfeifen, das ist ja auch schon so ein bisschen surreal, aber so rein jagdlich, ne? Diese Art der Pirsch, die da gemacht haben, das war halt einfach richtig, richtig gut, ne? Also spannend, gut und
habe ich auch so noch nie gesehen. Also das war wirklich mal so ein Film, wo man sagt, ey krass, sowas geht? Sowas gibt's auch?
Ja.
Also da lohnt es sich auf jeden Fall für anzumelden, auf Hand-on-Demand, sag ich.
Ja, doch, definitiv. Und jetzt haben wir ja schon das Thema geöffnet sozusagen, das aktive Jagen, das Locken von Wild. Da gibt es nochmal was zu verkünden.
Neues von Hand-on-Demand.
Ja, da gibt's was zu verkünden, Leute. Einige von euch oder wirklich unfassbar viele von euch waren letztes Jahr mit dabei bei der ersten Kids-Fieb-Weltmeisterschaft auf der Jagd und Hund. Und wir waren einfach komplett überwältigt von dieser Veranstaltung. Wir hätten niemals gedacht, dass es so viele Leute interessiert. Und vor allen Dingen hätten wir niemals gedacht, wie krass gut die Kinder fieben können, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und ja, so wurde der erste Kids-Fieb Weltmeister gekürt. Es gab tolle Preise und strahlende Kinderaugen und vor allen Dingen aber auch strahlende Zuschaueraugen, weil die Zuschauer konnten es ebenfalls auch überhaupt nicht fassen, wie gut die Kinder den Kids-Fieb unter anderem gemacht haben, aber natürlich auch den Ricken-Fieb, den Spreng-Fieb und alles drum und dran. Und von daher war relativ schnell klar, letztes Jahr schon während der Veranstaltung, es wird eine weitere Kids-Fieb-Weltmeisterschaft geben, beziehungsweise die gibt es jetzt jedes Jahr natürlich. Und so ist es jetzt auch wieder auf der nächsten Jagd und Hund. Wird es die nächste Kids-Fieb-Weltmeisterschaft geben, und zwar am 1. Februar, das ist der Samstag, um 12 Uhr auf der Horido-Bühne in Halle 8 auf dem Hand-on-Demand-Stand. Und um dort aber teilnehmen zu können, müssen die Kinder jetzt ran. Und zwar können alle Kinder mitmachen im Alter von 6 bis 15 Jahren. Und ihr müsst euer Bewerbungsvideo per Instagram an die Hunter Brothers Official schicken. Die gucken sich alle Videos an, wählen die besten Teilnehmer aus und die besten 10 werden dann eingeladen, mit ihrer Familie zusammen auf die Jagd und Hund bei uns auf dem Stand am Samstag um 12 Uhr. Und da werdet ihr dann gegeneinander antreten und eure Skills im Kids-Fiepen zum Besten geben können. Und da braucht keiner Angst haben, egal wie alt ihr seid, 6, 7, 8, 9, 10 oder 15. Das war letztes Jahr eine unfassbar schöne Atmosphäre. Alle haben sich gefreut. Wenn man einen Ton daneben geht, ist auch kein Problem, obwohl man sagen muss, da ging eigentlich überhaupt kein Ton daneben. Die haben so gut geblattet. Also die Leute standen nachher Schlange und wollten sich die Kinder ausleihen für die Blattzeit.
Was kostet der Blatter?
Das geht natürlich nicht. Ja? Also da müsst ihr schon eure eigenen machen.
Ja, Wahnsinn, ne? Also wenn ich daran denke, da sind auch bei vielen Leuten schon so ein bisschen die Tränen gekullert. Ich würde sagen, das hat auch die Drückjahre des Jahres, die Filmpremiere, deutlich geschlagen.
Also emotional fand ich es auf jeden Fall. Also ich hatte quasi die ganze Zeit Gänsehaut.
Ja.
Und dann auch die Jury hat es auch einfach so toll gemacht. Gerold und Paul haben es so toll moderiert. Dann Friedrich Reimann war der in der Jury. Mein Bruder Jens war in der Jury. Nils Kradel war in der Jury.
TTA Darek
und war nicht...
Jörg Eberitsch.
Eberitsch war doch auch in der Jury. Und so alles Leute, die auch einfach schön so mit Kindern und Jugendlichen können. Und also mir ist da wirklich komplett das Herz aufgegangen. Also ich fand, für mich war das die schönste Veranstaltung, die ich jemals auf einer Jagdmesse gesehen habe.
Ja, definitiv. Und ja, dann, wenn ich so an die Hirschrufmeisterschaften denke, klar, auch mega beeindruckend. Aber halt, die Kinder, die waren wirklich halb so groß wie wir, wenn überhaupt, teilweise, und die konnten einfach viel besser blatten, als ich das jemals gemacht habe. Und das ist so, also wie geil ist das denn, oder?
Und auch wirklich, also selbst Gerold, ne, der das ja so, der so der Erfinder ja mehr oder weniger davon ist mit seinem Vater zusammen, der hat so blöd geguckt irgendwann, ne?
Im Stechen, ne? Oh, Alter, das war echt.
Also auf jeden Fall, ihr müsst, also alle, die, ja gut, die meisten sind ja nicht mehr in dem Alter, dass sie mitmachen können, aber zuschauen darf natürlich jeder. Kommt auf jeden Fall vorbei am Samstag um 12 Uhr am 1. Februar auf der Jagd und Hund zur Kids-Fieb-Weltmeisterschaft. Das wird auf jeden Fall das Event der Extraklasse auch auf dieser Messe wieder werden. Und wir freuen uns auf alle Bewerbungen, an alle, die jetzt zuhören, zwischen 6 und 15 Jahren, wie gesagt, an die Hunter Brothers, @HunterBrothersOfficial an Instagram schicken. Wenn jetzt Eltern von Kindern zuhören, könnt ihr das gerne auch euren Kindern verraten. Und die dabei unterstützen. Es gibt tolle Preise wieder zu gewinnen, Platten mit den Hunter Brothers und so weiter und so fort. Also ja, seid einfach dabei. Also wenn ich jetzt schon so wieder drüber rede, der geht mir schon wieder so das Herz auf. Das ist wirklich unfassbar.
Schön, herrlich, richtig schön.
Herrlich. Aber erstmal geht's jetzt in die Kälte für uns, Ruven.
Oh ja, Drückjahr des Jahres steht an. Ja. Diese Woche.
Ja.
Und ich bin gespannt aufs Wetter. Dieses Mal kein Schnee, das steht, denke ich, schon fest.
Ich fürchte den Regen.
Ja.
Ich glaube, es wird wieder nass, aber das ist uns egal, weil wir haben den Hand- und jemand Rückjagdschirm.
Ja.
Mhm. Uns kann nichts passieren. Wir werden trocken bleiben, egal was passiert.
Das werden Leute dann früher, später sehen. was der Schirm kann, ob er uns im Trockenen hält, ob es dem Jagderfolg dienlich war.
Oder auch nicht.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also du weißt, ich fahre hier hin mit leeren Taschen sozusagen. Ich habe auf, ich glaube, 10 Drückjagden dieses Jahr ein Reh erlegt und ich hatte auch auf den allermeisten Jagden, ich glaube 6 Jagden so, nicht mal Anblick. Es waren gute Jagden mit viel Strecke teilweise auch. Also ich hatte einfach Scheiße am Schuh, muss man so sagen.
Oder die Beständer mögen dich einfach nicht.
Nee, ich habe meine Stände, ich habe da gestanden, dachte so, boah, geil, wenn ich hier heute nichts erlege, und da habe ich nichts gesehen immer, ne? Und jetzt muss man sagen, ich kann eigentlich nichts verlieren. Das ist auch eigentlich schön. Ich komme aus einer Position dahin gefahren, wo ich sage, ey, es kann eh nur besser werden. Und deswegen habe ich gar keinen Druck.
Aber eine Sache kann ich dir garantieren, du wirst, glaube ich, auf jeden Fall Anblick haben.
Ja, das hatte ich bisher wirklich immer im Rheinland-Forst.
Das wird passieren. Und dieses Jahr muss man ja sagen, also es wird ja immer größer, die Drückjagd des Jahres, weil wir eben auch einfach immer mehr Publisher sind, ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir eben durchgezählt, ich glaube, jetzt haben wir 25 Kameras dieses Jahr dabei.
Ja, nur auf Schützenständen. Da kommen auch die Treiber dazu und so weiter, ne? Also es ist heftig.
Also nahezu jeder auf dieser Jagd hat irgendwo jetzt eine Kamera. Angeschnallt, hinten dran, links, rechts, oben, unten, vorm Stand, hinterm Stand. Maxi stellt bestimmt wieder seine Spezialkamera auf, dass die Leute wieder denken, er würde auf seinen Nachbar schießen.
Ja, man muss ja auch sagen, es wurde ja heftig kritisiert in den YouTube-Ausschnitten, die wir hatten, von wegen Inszenierung. Ich sehe nur Jagdinhaber, keine Jäger hin und her. Aber mal ganz ehrlich, wir haben eine Jagd, die ist so transparent, wie sie nicht transparenter sein könnte. Wir zeigen auch schlechte Schüsse da, wenn mal was schief geht. Das ist alles drin gewesen, auch in den letzten Jahren. Und das macht es eigentlich zu dem authentischsten großen Drückjagdfilm, den ich persönlich kenne. Es ist nichts irgendwie gefaked oder aufgesetzt. Insofern zeigen wir damit auch den Leuten, wie man eine große Jagd durchführen kann, auch sicher durchführen kann. Wir könnten noch mal vielleicht ein bisschen mehr Behind the Scenes zeigen. Wäre auch vielleicht spannend die nächsten Male. Aber ich verstehe diesen Kritikpunkt nicht so ganz. Also klar, natürlich, das ist unser Projekt, unser großes Baby. Aber es ist ja nicht irgendwie gestellt oder so. Es ist real. Es ist die echte Jagd.
Es ist einfach nur ganz real, eine ganz realistische Abbildung einer Drückjagd. Nicht mehr und nicht weniger. So. Ja. Das gab es in dieser Form ja, wie wir das machen, gab es das ja weltweit noch nie. Also das ist ja die größte Dokumentation einer Drückjagd, die es weltweit jemals gegeben hat. Also da waren ja viel mehr Kameras, bei uns sind ja viel mehr Kameras auch im Einsatz als jetzt beispielsweise bei Schwarzwildfieber oder sowas. Ja.
Oder die DOZ-Jagd.
Oder DOZ-Jagd, so, das ist ja Kindergarten dagegen. Ja, also einfach nur von der Menge, so eine Jagd, der Aufwand, so eine Jagd zu organisieren, ist natürlich immer der gleiche. So, ob da jetzt Kameras dabei sind oder nicht, das macht es jetzt unwesentlich komplizierter, außer dass man natürlich gucken muss, dass die Kameramänner dabei sind und so weiter und so fort. Okay, ja, genau. Es macht es schon deutlich komplizierter.
Hier und da muss das Mikrofon immer an der richtigen Stelle angeklippt sein und so.
Ja, aber das ist natürlich schon was anderes. Ich meine auch, wir sind da ja oben in Usedom. So, jetzt haben wir da irgendwie 25 Hand- und Imanschützen und natürlich auch nochmal 25 Kameraleute für die Hand- und Imanschützen. Ne? Das sind ja schon mal 50 Personen, die müssen ja auch irgendwo schlafen, die müssen da hinkommen, die müssen verpflegt werden und so weiter und so fort. Also das spielt schon viel mit rein. Das ist natürlich schon ein Megaprojekt, ne? Ja. Gar keine Frage. Und das ist auch unfassbar viel Arbeit, nicht nur währenddessen, sondern natürlich auch im Nachhinein in dem Schnitt dann aus von diesen ganzen Kameras das alles zusammenzukriegen. Ja. Und
aber ich find's eben zum einen mega cool, weil du siehst halt auch so von Stand zu Stand, ne? Das Wild läuft mal von links nach rechts zum nächsten Stand und du hast halt so Einblicke in den Jagd, die hast du halt sonst als Schütze nicht, wenn du da stehst. Du hörst dann immer die Geschichten am Lagerfeuer hinterher an der Strecke, wie war es bei den anderen, aber so siehst du halt wirklich, aha, beim Nachbarn war das und das kam dann hinterher zu mir so und das finde ich einfach mega spannend. Und klar, also Drückjagd des Jahres, wohl auch häufig kritisiert, gäbe viel bessere Jagden, viel höhere Strecken hin und her, darum geht's ja gar nicht. Es ist ja unsere Hand-on-Demand, Drückjagd des Jahres. Das ist unser Event, da kommen wir alle zusammen. Das ist unser Event.
Ja, eben. Und wie du eben auch gesagt hast, es ist ja wirklich dann in vielen Teilen wirklich sehr aufschlussreich und man lernt ja auch unfassbar viel darüber, dass man es eben alles auf Video hat, weil man auf einmal weiß, ah, okay, das Wild ist da so gelaufen, das ist so gelaufen, stellen wir vielleicht nächstes Jahr besser so ab oder so ab. Ne? Also das hat ja auch schon einen Mehrwert. zu filmen, ne? Ja. Und nicht zuletzt deswegen auch, weil man ja hier und da dann auch nochmal den Videobeweis hat, wenn man nicht so genau weiß, wo der Schuss hingegangen ist, ne?
Der gute alte Videobeweis. Ja, ich bin auch gespannt. Es ist ja wirklich jedes Jahr immer irgendwas Abgefahrenes passiert, wo du denkst, ey, es kann doch nichts mehr Verrückteres passieren. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr passiert oder ob es jetzt einfach mal hier The Normal One Drückjagd sein wird.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Aber wir sind auf jeden Fall wieder gut ausgerüstet. RWS ist wieder Hauptsponsor der Drückjagd des Jahres. Und viele von uns werden auch wieder mit der Driven Hand schießen, mit der wir auch alle wirklich äußerst zufrieden sind. Ich kann es nur noch mal betonen. Aber zur RWS gehört ja auch die Firma Gecko. Und da habe ich jetzt was gelesen, das war mir selber noch gar nicht so klar. Rufen, vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen helfen. Und zwar gibt es die Gecko Star. Das ist ein monolithisches Kupfergeschoss. Also ein bleifreies Deformationsgeschoss mit maximaler Tiefenwirkung und hohem Restgewicht. Verstehst du das, Rufen?
Das verstehe ich, ja.
Und jetzt gibt es aber auch, weil es ist ja jetzt sehr viel Umwelt, ne, Nachhaltigkeit und so. Jetzt gibt es aber auch die Gecko Zero. Weil das ist ein bleifreies Teilzerlegungsgeschoss aus Zinn.
Ja, erinnert mich ein bisschen an die Evolution Green, so, weißt du? Die ist auch gleich mit Zinn oder was war da so?
Ja, es ist einfach so ein bisschen anders, aber man wird das Blei halt los, ne? Beziehungsweise das Kupfer.
Ja.
Habe ich richtig gesagt, ne?
Ja.
Ja. Die ist jetzt auf jeden Fall neu. Die gibt es jetzt neu von Gecko. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wo wir über das Schießen geredet haben, auf Drückjagden.
Ja, Tim. Hast du noch Themen auf dem Zettel? Weil ich glaube, wir quatschen jetzt auch schon echt lange. Wir wollen die Leute gar nicht so unfassbar lernen.
Das ist, glaube ich, jetzt wirklich der längste Podcast aller Zeiten, ne?
Könnte sein, ja.
Ja, das müssen wir abbrechen.
Müssen wir abbrechen.
Ich muss vor allen Dingen noch meine Sachen packen für die Drücker des Jahres.
Und Weihnachtsgeschenke auch noch.
Die Kameras aufladen. Scheiße, geht der Weihnachtsstress los. Ja. Ach scheiße, wir hören jetzt auch gar keinen mehr vor nächstem Jahr. Der nächste Podcast kommt ja erst wieder im Januar.
So ist es.
Oh Gottes Willen. Da müssen wir jetzt ja noch uns bedanken bei allen.
Und bei allen, die dabei waren dieses Jahr.
Ja, alle, die uns unterstützt und gehatet haben.
Bei allen Abonnenten, die immer fleißig Filme schauen, die kommentieren, bewerten. Das ist auch immer richtig schön mit der Kommentarfunktion, finde ich. Also muss ich sagen, eins der schönsten Dinge Hand und die Bahn, finde ich, die Community, dass alle immer sachlich auch Kritik üben. Das sind keine Trolls. Also
die meisten Fehler nicht. Mir wird jetzt einer einfallen, aber den
sag nix.
Okay, ja. Also danke auf jeden Fall. Es war wieder ein schönes Jahr hier mit euch bei Hand on Demand. Ich glaube, wir haben alle wieder viel gesehen, vor allen Dingen aber auch wieder viel gelernt. Und dann wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit mit zwischendrin noch ein bisschen Weidmannsheil, damit auch ein vernünftiger Braten dann auf den Tisch kommt.
Und danach wünschen wir euch einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit, viel Weidmannsheil. Und dann hören wir uns in 2025.
Herrlich rufen. Also, adios, amigos. Weidmannsheil.
Weidmannsheil. Und genau jetzt müsste eigentlich der Weihnachts-Kyler-Kalle-Song kommen. Ding, 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 ding. Vielleicht ja nächstes Jahr.
Das erste Mal mit dir auf Jagd. Ich weiß es noch genau. Zusammen einfach draußen sein, ob auf Rehbock oder Sau. Ob dann was lag oder gar nichts war, das war meist egal. Die schönste Zeit im Leben hatten wir zwei auf der Jagd. Du warst ein Freund fürs Leben, du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Weidmannsheil und Toido, ein letztes Salali, du fehlst hier so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Ist sie vorbei. Schau die alten Bilder an, Mann, wie die Zeit vergeht. Und wie oft mach ich die Augen zu und seh, wie du da wieder stehst. Manche haben sieben Leben, manche haben einfach Pech. Du
du hast uns so viel gegeben. Prost, mein Freund, auf dich, Waldmannsfall und Torito. Ein letztes Halali, du fehlst mir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Waldmannsfall und Torito. Ein letztes Halali, du fehlst mir so. Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist sie vorbei. Du warst ein Freund fürs Leben, du warst mein bester Mann. Und auch wenn du jetzt nicht mehr bei uns bist, es ändert nichts daran. Waldmannsfall und Torito. Ein letztes Halali, du fehlst mir so. Es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Zeit. Irgendwann ist sie vorbei. Torito. Ein letztes Halali, du fehlst mir so.